Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.
Ja, hallo zusammen zu Heim-EM, das Update. Wie ihr gerade schon gehört habt, wir nehmen heute auf am 6. Spieltag. Heute ist Mittwoch. Heute Abend steigt das viel erwartete Deutschlandspiel, das zweite. Und mein Name ist Stefan Buhane und mit mir vom Mikro der Tom Webel. Servus, Tom.
Servus, Stefan.
Ja, Tom, wir werden auf jeden Fall in erster Linie über die Spiele gestern sprechen, aber ich würde sehr, sehr gern noch mal kurz zurückschauen zu Österreich-Frankreich.
Dir brennt da was unter den Nägeln, gell?
Ja, nee, also da waren zwei, drei Ereignisse, die da wollte ich schon noch mal drüber reden. Also zum einen, ich muss sagen, die Kollegen Alex Maul und Matthias Scheckelmann haben ja in erster Linie dieses Spiel analysiert gehabt und sind irgendwie zwischendrin zu dem Schluss gekommen, dass die Franzosen relativ unsympathische Mannschaft sind. Also ich kann das zu einem gewissen Part auch teilen. Also ich kann zum Beispiel, ich mag zum Beispiel den Griezmann überhaupt nicht, also schon immer, keine Ahnung, seine ganze Art irgendwie. Aber ich muss ein dickes Aber dahinter setzen, nämlich was mich absolut beeindruckt hat, war tatsächlich die Aussage vom Mbappé im Vorfeld vom Spiel. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, er hat sich zum momentanen Rechtsruck in Frankreich geäußert und vor den anstehenden Parlamentswahlen und hat an die Franzosen appelliert, zur Wahl zu gehen. Zitat, ich habe mir das mal aufgeschrieben, ich bin gegen Extremisten und Extreme, ich möchte nicht in einem Land leben, das nicht unseren Werten entspricht. Also das fand ich, das hat tatsächlich, ich habe das gesehen und das hat tatsächlich so ein bisschen meinen Blick auf den Mbappé verändert. Ich habe den immer so als jungen, überbezahlten Superstar, dem irgendwie alles wurscht ist, abgetan. Und ich meine, er könnte sich ja in seine 50 Millionen Villa setzen und nach dem Karriereende dann irgendwo auf den Seychellen baden oder so. Und er spielt jetzt demnächst für Real Madrid, aber er äußert sich da zur Politik in Frankreich, wo es übrigens auch der Dembélé und der Marcus Thuram im Vorfeld gemacht haben. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und du hast, glaube ich, in der letzten Folge, als du den EM-Podcast gemacht hast, auch gesagt, du bist der große Leon Goretzka-Fan. Das habe ich nur so im Hinterkopf gehabt.
Ja, absolut.
Und der ist mir dann sofort eingefallen, weil der Goretzka auch einer der wenigen Profis in Deutschland zumindest ist, der sich ja kürzlich deutlich gegen die AfD gestellt hat und der ja mit so einer Meinung rausrückt. Ich weiß nicht, was ist denn da, wie ist da deine Meinung dazu? Sollen die Fußballer da was sagen? Sollen sie lieber die Klappe halten und Fußball spielen?
Da gibt's wie immer eine passende Folge der begnadeten TV-Serie Ted Lasso auf Apple TV Plus. Wo es genau darum geht, wo es einen jungen Spieler geht, der sich dann zu einem aktuellen Thema äußert und dann gleich von einer konservativen Politikerin zurechtgewiesen wird, er soll dribbeln und das Maul halten. Das endet dann so, dass ihm quasi, es geht auch um eine Flüchtlingsthematik, es endet dann so, dass ihm quasi Nazis das Restaurant, das er aufgemacht hat, zerlegen, aufgestachelt durch populistische Politiker, die eben der Meinung sind, die sollen einfach dribbeln, Tore schießen und ansonsten sollen sie gefälligst ruhig sein. Ich finde, das passt fast wie immer ganz gut zusammen. Diese Spieler sind öffentliche Figuren, diese Spieler sind Vorbilder. Klar sind es in erster Linie Fußballer und als solche jetzt auch nicht unbedingt besser geeignet, qualifizierte Aussagen zu treffen wie andere Berufsstände, also qualifizierte Aussagen zur Politik. Auf der anderen Seite, die haben eine herausgehobene Stellung. Die sind, wie gesagt, gerade für viele Kids, für viele junge Leute sind die auch wirkliche Rollenvorbilder. Ich fände es fast ein bisschen schwierig, wenn die sagen, wir beschränken uns nur auf unsere Rolle in dieser Unterhaltungsindustrie, die Fußball letzten Endes ist. Also wir geben so die etwas überbezahlten Zirkusclowns auf dem Fußballrasen Ja, und ansonsten ist uns eigentlich egal, was in der Welt um uns herum passiert, solange die Millionen aufs Konto kommen.
Was ja die meisten machen.
Was die meisten
also,
machen.
Also, dass sie nichts sagen.
Ja, nicht alle. Gab schon immer wieder mal welche, die irgendwie den Mund aufgemacht haben oder sich klar positioniert haben. Aber es ist nicht die Masse. Die meisten wissen ja auch, Leon Goretzka kann da wahrscheinlich auch ein Liedchen davon singen. Es kommt ein Feedback. Also, was danach auf seinen Social-Media-Kanälen los ist, das wird beim MAP jetzt das Gleiche sein. Das ist nicht schön, weil, also wenn man noch einen Beweis bräuchte für die Aggressivität und für die ablehnende Haltung bestimmter Gruppierungen, dann weiß man das, wenn man sich diese Kommentare anschaut. Also.
Ich finde halt da immer, also es heißt immer politische Äußerungen. Also ich finde, dass das der falsche Ausdruck dafür ist, weil das hat für mich eigentlich nichts mit Politik insofern zu tun. Die lassen sich jetzt nicht von einer Partei vor den Karren spannen und machen da Wahlkampf oder so, sondern die äußern sich dahingehend, dass sie sagen, okay, wir wollen keinen Rechtsextremismus in unserem Land. Und das ist ja, finde ich, was ganz anderes. Also das sollte ja jedem eigentlich so gehen, dass wir weiter in der Demokratie leben wollen. Also das sind die Grundfeste in unserem Leben. Und da sollte sich schon, also da finde ich eben schon, da sollten sich die Spieler äußern. Wobei ich sagen muss, wenn man zurückblickt auf die WM in Katar, da haben sie ja die Deutschen, ja gut, das war ein bisschen ein das Mund zu halten, Mannschaftsfoto vor dem ersten Spiel. Das war halt dann vielleicht ein bisschen unglücklich, weil halt auch bis sie, weiß ich da, um die Probleme in dem Land ging. Da hätten es vielleicht dann trotzdem klare Grenze ziehen sollen. Wir spielen Fußball, wir äußern uns nicht zu diesen politischen Themen. Also es ist sehr, sehr schwierig. Jedenfalls trotzdem, mich hat das vom MAP wirklich beeindruckt,
das heißt, positiv beeindruckt. Die Franzosen sind jetzt, oder zumindest MAP, in deiner Achtung deutlich gestiegen?
Ja, ich kann das, was die Alex und der Matthias gesagt haben,
ganz fern. Die haben schon ein bisschen
Ahnung. Nein. Also Sie haben ja gesagt, das ist unsympathische Mannschaft. Also klar, die Franzosen und ja.
Die Alex hat auch ein England-Trikot daheim hängen.
Also. Stolzieren immer schon so ein bisschen über den Platz und ich kann das schon teilen. Aber gerade was das betrifft, fand ich richtig stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
ja, also vielleicht ganz kurz abschließend zu dem Thema, bevor wir wirklich über Fußball reden. Es ist ja schon so, und es ist ja nicht nur eine Marketing-Kampagne vom FC Bayern oder von anderen Vereinen. Der Fußball an sich ist natürlich aufgrund seiner Multikulturalität eigentlich perfekt dafür geeignet, für dieses gesellschaftliche Miteinander zu werben. Ich meine, schau da mal diese Teams an. Schau da mal allein so eine Mannschaft an wie den FC Bayern, welche Hautfarben und zumindest zwischendurch auch Konfessionen und Nationalitäten vor allem da miteinander spielen, alle für ein gemeinsames Ziel. Es wäre total affig zu sagen, irgendwie, wir hängen jetzt irgendeinem Traum von irgendwelchen homogenen Strukturen an. Der Fußball ist multikulturell. Ja. Und gab es ja auch diese unselige Umfrage vor EM-Start, dass sich ja so und so viele Deutsche mehr brav deutsche Spieler, also womit sie Hellhäutige meinen, ja. Also ist egal, du kannst irgendwie fünfte Generation hier sein, wenn du dunkelhäutig bist, ist scheiße, ja.
Aber das ist, Tom, mal, ich weiß, was du meinst, und das ist aber meiner Meinung nach ein bisschen aus dem Kontext gerissen worden, weil da gibt's diese Doku auf
ARD. Den Kontext kenne ich schon.
Ja.
Aber ich glaube, es ist ja keine Frage, es gibt zumindest in Teilen der Gesellschaft gibt's diese Meinung.
Ja, definitiv.
Und das ist aber irgendwie absurd, wenn ich eine Mannschaft bejuble oder einem Team anhänge, wo Mitglieder so und so vieler Nationalitäten und Religionen und Hautfarben drin spielen und dann sage ich, oh, das wäre jetzt aber schön, wenn das alles blonde, blauäugige Arier wären. Ja,
genau.
Es ist halt dieser Traum von früher, wobei es auch früher nie so war.
Ja, zum einen war es früher nie so und zum anderen, was macht es dann auch besser? Also warum soll das so sein? Warum? Also ich frage mich immer, warum soll der Deutsche...
Ich verweise an dieser Stelle gerne auf die Folgen, die wir mit unserem FC Bayern Podcast weitergemacht haben, zur jüdischen Vergangenheit des FC Bayern, zur ersten Meisterschaft unter dem jüdischen Präsidenten Kurt Landauer und den jüdischen Gründungsmitgliedern der ganzen Fußballvereine in Deutschland. Werbeblock Ende. Lass uns über Fußball reden, über die Spiele gestern. Ja,
vielleicht ein Satz noch. 54er WM-11. Also, wenn man sich die Namen anschaut, das waren auch alles Einwanderer. Ja. Die kamen halt damals von Polen oder was weiß ich. Also das.
Apropos ja. Einwanderer. Ja. Hast du miterlebt, was gestern im Signal Iduna Park, heißt das Ding noch so, zu Dortmund? Also du weißt, was ich meine.
Ja.
Das Stadion mit der gelben Wand. die gestern eine rote Wand war. Was da los war, als Türkei gegen Georgien gespielt hat.
Ja. Also es war irre. Es war so, das genauso wie die Stimmung im Stadion war, so war es aber dann auch am Fußballplatz. Also die haben ja, das ist ja rauf und runter. Und
habe ich nicht erwartet. Also dass die Türken gerne mal Vollgas geben und sehr euphorisch nach vorne spielen, ist jetzt keine Überraschung. Dass Georgien aber dann zumindest phasenweise auch immer wieder gefährlich kommt und mithalten will und dass es teilweise echt ein offensiver Schlagabtausch ist vor einem vollbesetzten frenetischen Stadion. Also es war mitreißend.
Tom, das war es mir san mir gehen. Du weißt ja, wer auf der Bank sitzt von den Georgien.
Der Willi.
Willi Sagnol, ehemaliger Bayern-Star, genau. Nee, aber ich fand es schon auch klasse. Also vor allem die Tore der türkischen Mannschaft,
die haben
mich sehr an die Tore der deutschen Mannschaft erinnert. Also es waren so mitreißende Tore. Die Österreicher werden sie übrigens ziemlich in allerwertesten beißen. Der Schütze zum 1-0, ich habe es notiert, Mert Müldür von Fenerbahce Istanbul, ist in Wien geboren.
Hätten es wahrscheinlich haben können.
Genau. Und ja, Arda Güler von Real Madrid, dann natürlich auch ein klasse Tor gemacht. Ich hoffe, dass der jetzt nächste Saison dann bei denen sich ein bisschen mehr entfalten kann. War schon klasse. Aber ich muss auf der anderen Seite schon auch sagen, ist jetzt vielleicht eine gewagte Prognose, aber ich glaube, dass beide Mannschaften nicht allzu weit kommen werden. Warum? Weil so schön das immer ist, mit sehr, sehr vielen Torchancen und so mitreißend, aber das spricht natürlich nicht für die Abwehr rein. Also was da teilweise Chancen waren und was auch die Georgier dann für Riesenchancen und wie viel Glück letztendlich die Türken auch hatten dann. Also es ist schon dieses Hin und Her, so begeisternd das ist, aber es ist halt von der Abwehrleistung her nicht so.
Aber hast du von Georgien den Mikotadze gesehen? Oder anders gefragt, hast du von dem vor diesem Spiel schon niemals was gehört gehabt?
Nee, ich tue mich sowieso schwer, die Namen auszusprechen. Ich hatte nur den Stürmer. Ist es der von Neapel?
FC Metz.
Okay, der andere Stürmer war das, oder? Ja. Also der eine ist ja der Topscorer von SSC Neapel, dessen Namen ich nicht weiß, oder das hat mir mein Sohn gestern beim Schauen dann gesagt, das ist doch der von Neapel, und hat dann mir den Namen fehlerfrei aufgesagt. Ich habe gesagt, nee, sorry.
Oh Gott, ich habe den Namen hier, ich werde ihn nicht aussprechen. Ja. Irgendwas mit Quarat, egal.
Ja.
Red weiter.
Nee, aber du bist jetzt gerade auf einen anderen Stürmer gekommen.
Der das Tor gemacht hat für Georgien tatsächlich, der noch ein, zwei krasse Chancen hätte, weil, um es vielleicht kurz zusammenzufassen, das Ding ist 3-1 ausgegangen für die Türkei. War aber wirklich ein wahnsinnig enges Ding. Also Türkei war schon 2-1 vorne, dann war Georgien eigentlich in der Schlussphase dem Ausgleich näher als die Türken, dem 3-1. Ja, und dann war der georgische Torwart irgendwie in der 95., 96. Minute, sowas, keine Ahnung, bei einem Standard mit vorne. Die Türken haben gekontert und Müller hat dann zum 3-1 ein Empty-Net-Goal quasi gemacht, würde man Eishockey sagen.
Genau.
Aber wie gesagt, berauschendes Offensivspektakel, tolle Stimmung. Aber du hast schon meine Frage so ein bisschen, oder die Antwort auf meine nächste Frage so ein bisschen vorweggenommen. Bei allem Respekt für die Georgier, auf die hätte ich mir, und für Willi Sagnol natürlich, für die, glaube ich tatsächlich auch, dass es nach der Vorrunde vorbei ist. Aber was glaubst du, kann man von den Türken noch im weiteren Turnierverlauf erwarten?
Naja, wie ich gerade schon gesagt habe, also sie haben sehr emotional, sehr mitreißend gespielt. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die türkische Mannschaft erinnert mich da so manchmal an die Brasilianer damals vor 10 Jahren bei diesem legendären 1-7 gegen Deutschland, mit aller Wucht nach vorne und hinten dann so ein bisschen vergessen, dass sie noch in der Abwehr auch was tun müssen. Deswegen, ich traue ihnen vielleicht schon zu, in die K.O.-Spiele einzuziehen, aber dann wird relativ schnell Schluss sein, denke ich mal. Also, wobei ja die Mannschaft wirklich mit tollen Spielern gespickt ist. Also ich habe es gerade schon gesagt, der Güler. Und ja, wer mich dann einmal noch absolut fasziniert, Hakan Çanakkale.
Çanakkale, ja.
Genau. Der ja gefühlt schon seit immer spielt. Ja. Ja. Aber der Kerl ist erst 30, also der ist nur relativ jung. Und ja, in Deutschland geboren, ist, also glaubst du, wenn er sich für Deutschland entschieden hätte, wäre was gewesen für den National. Also ich könnte mir es gut vorstellen. Das ist Leverkusen und HSV früher.
Da hat man schon andere in der DFB-11, da wäre er weit drüber gewesen.
Ja, also unglaubliche
Freistöße. Ja, ist, gell?
Naja.
Kann man nicht ändern. Ja, Türkei, Georgien, wie gesagt, mitreißendes Spiel. Dann hatten wir am Abend dann Portugal, Tschechien. Das war dann nicht ganz so mitreißend. Vor allem in der ersten Halbzeit vermutlich eine der schwächeren, wenn nicht der schwächsten Halbzeiten des Turniers. Die Portugiesen natürlich spielerisch überlegen, aber auch nicht so richtig zwingend. War ein bisschen dröge, zumindest mein Eindruck. Ab der 60. Minute hat es dann Fahrt aufgenommen. Da fiel dann das 1-0 für Tschechien. Ja, und dann ist, wie soll ich sagen, die Glückssträhne der Portugiesen hat dann begonnen. Erst fiel dann noch der Ausgleich, also der Ausgleich für Portugal durch ein Eigentor der Tschechen. Und in der Nachspielzeit hat dann Francisco Conceição, wie spricht man denn aus? Du weißt das
bestimmt.
Conceição. Dann ist 2-1 gemacht, allerdings wirklich unter absolut gnädiger Mithilfe der tschechischen Verteidigung. Also da ist ihm quasi der Ball vor die Füße gelegt worden. Und ich glaube, du bist beim Bastian Schweinsteiger, wenn du sagst, das ist nicht ganz korrekt gelaufen.
Genau, vorher klares Foul in der portugiesischen Hälfte und der Schiri, also es war so eindeutig, der Portugiese rennt an Tschechen über den Haufen. Schiri sieht es nicht, daraus entwickelt sich eben der Konter zum 2-1. Also extrem bitter für die Tschechen, denen ich auch sehr gegönnt habe. Also ich muss auch sagen, das tschechische Spiel sehr hölzern, sehr, sehr, also wir haben es nicht, sie haben gekämpft, sie haben alles reingeworfen, definitiv, aber ich vermute fast, dass Schluss sein wird nach der Vorrunde.
Ja, dass die Portugiesen spielerisch stärker sind, ist, glaube ich, unbestritten, dass es am Ende des Tages ein absolut gerechtfertigter Sieg war auch. Trotzdem geht es mir genauso wie dir. Ich hätte es den Tschechen dermaßen gegönnt. Ja. Ich habe mich so gefreut, wenn die zumindest das Unentschieden holen. Ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt, weil auf der einen Seite mag ich das Land Portugal wahnsinnig gern, war schon ein paar Mal dort, unglaublich nette Leute, unglaublich schönes Land. Auf der anderen Seite kann ich mit der portugiesischen Nationalmannschaft so unglaublich wenig anfangen und es liegt ehrlich gesagt vor allem an einem Spieler. Du lachst.
Ich bin jetzt gespannt. Abwehr oder Sturm?
Sturm.
Sturm, okay. Weil es hätte ja auch der Abwehrspieler sein können.
Ja, die haben schon eine Auswahl an Unsympathen, aber ich habe mich für den König der Unsympathen entschieden. Natürlich Cristiano. Für Cristiano Ronaldo oder CR7, was immer dann kolportiert wird, weil das ja seine Marke ist. Also wenn ein Spieler nur mit seiner Vermarktungsmarke bezeichnet wird, dann weißt du also Bescheid. Weißt schon, das ist der jedes Mal geweint hat und geschmollt hat und teilweise nicht zu den Preisverleihungen gekommen ist, wenn Lionel Messi mal wieder einen Preis bekommen hat und der irgendwie in einem Spiel das 4-1 schießt per Elfmeter, also in der 90. Ja. Minute, was völlig irrelevant ist, sich dann aber hinstellt und sich feiern lässt, wie hätte er gerade die Weltmeisterschaft gewonnen. Egal.
Tom, da stellen sie mir
die Nackenhaare auf.
Ja, ja.
Verstehen wir falsch? Musterprofi. Nee. Herausragende Spieler, brauchen wir nicht drüber reden, ich mag ihn trotzdem nicht.
Kannst du dich erinnern, ich habe vor ein paar Tagen diese Panini-Heftchen-Folge mit Frank Werner gemacht. So, und ich habe da ein Heftchen dabei gehabt, das war vor einem der letzten Turniere und da ist tatsächlich so bei der portugiesischen Mannschaft habe ich einen Cristiano Ronaldo-Kopf übereingeklebt aus Protest, weil ich ihn zu dem Zeitpunkt auch nicht ausstehen konnte. Ja, diesen stolzen Gockel und keine Ahnung. So, aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen meinen Frieden mit dem Herrn Ronaldo geschlossen.
Da wird er froh sein.
Nee, weil ich finde, ja, er hat schon noch diese Anwandlungen, aber mich hat einmal eine Aussage von Christian Streich, vom leider ehemaligen Freiburger Trainer, den ich sehr schätze, sehr beeindruckt. Der ist da einmal darauf in der Pressekonferenz angesprochen worden, ja, was er denn vom Ronaldo hätte, er doch ständig nur seine Bauchmuskeln in die Kamera hält und so. Dann hat der Streich gesagt, ja, aber er hat das hart erarbeitet. Er arbeitet extrem hart und er hat gesagt, wenn viele Spieler meiner Mannschaft dieses Trainingsprogramm abseits des Trainingsplatzes nur durchziehen würden, dann wird man ein paar Tabellenplätze besser sein. Und ich finde, das wollte ich auch sagen, also der Cristiano ist ja, finde ich, ein Lämpchen gegenüber dem Pepe. Also der Pepe, wenn man da jetzt irgendjemand, der das hört, widersprechen sollte, dem kann ich nur empfehlen, auf YouTube sich das Filmchen Pepe, ich habe mir es notiert, Craziest Moments, Tackles, Fights, Fouls and Red Cards sich mal reinzuziehen. Also das ist ja wirklich der Prototyp des unsympathischen, unfairen Spielers. Ja. Aber, jetzt kommt wieder das Aber. Diese zwei Jungs, Pepe ist 41, Cristiano ist glaube ich 39 oder so. Also ich muss absolut den Hut ziehen vor diesen beiden Spielern. Dass die in diesem Alter Stammspieler in der portugiesischen Nationalmannschaft sind. Also wir reden ja jetzt bitte nicht von Georgien oder was weiß ich, Faroer Inseln oder so, sondern die sind ja gespickt mit Superstars. Das ist ja eine Weltauswahl. Man City, PSG, Barca.
Verstehe mich nicht falsch, ich habe riesengroßen Respekt vor dieser Leistung, die die haben, also die gebracht haben, und gerade Cristiano, Pepe wahrscheinlich genauso, sind Musterprofis, achten auf ihren Körper, sind unglaublich fleißig im Training, mögen du ihn trotzdem mit. Mir hat immer so bei ihm so, gerade beim Cristiano, gut, Pepe ist halt ein bisschen durchgeknallt, weil Cristiano hat mir immer so jegliche Form von Selbstironie gefehlt, die andere Topspieler hin und wieder mal haben. Der, also hast immer das Gefühl gehabt, der spielt nicht nur seine Rolle, sondern der glaubt sich seine Rolle auch noch. Ja. Und das, egal.
Ich finde, so typisch war die Szene, er hat einmal einen Zusammenstoß gehabt bei irgendeinem Champions League-Spiel vor zig Jahren. Und der Betreuer ist aufs Spielfeld gekommen und das Erste, was er gemacht hat, er wollte ein Handy haben, dass es schauen kann, ob mit seinem Gesicht alles gut ist, ob er gut aussieht.
Alles gesagt. Wie gesagt, herausragender Spieler, Musterprofi. Habe jetzt, glaube ich, oft genug betont, aber ist halt, wie es ist. Kurze Prognose noch in dieser Gruppe. Ich glaube, man kann durchaus sagen, die Portugiesen haben jetzt nicht die absolute Todesgruppe erwischt. Mit ansonsten noch der Türkei, wahrscheinlich der stärkste Gegner, Tschechien und Georgien.
Ja, aber ich muss auch wirklich sagen, du hast es ja eingangs schon gesagt, also für diese Spieler, die Portugal in seinen Reihen hat, war das gestern
nix.
Schwach.
Ja.
War das wirklich
schwach? Ja, was glaubst du? Wer wird sich durchsetzen in der Gruppe?
Ja, die Portugiesen werden schon vorne sein, definitiv. Wer ist Tschechien und
Türkei, Georgien?
Türkei. Ja, ne, ich denke, Portugal und Türkei werden das Rennen machen, also da bin ich mir schon ziemlich sicher, aber ich habe bei unserem hausinternen Tippspiel auch die Halbfinalisten schon getippt und da ist Portugal auf jeden Fall, Türkei so war jetzt für mich nie zur Debatte gestanden und Portugal ist auch nicht dabei. Also ich glaube, dass bei denen die auch Schluss sein wird. Also ja, man kann es nicht sagen, die müssten sich extrem steigern, aber sie sind jetzt, sie haben dieses Feuer, das jetzt die Deutschen gehabt haben zum Beispiel, das haben sie überhaupt nicht gezeigt und das war gestern echt zu wenig. Also war enttäuscht.
Ja, ging mir genauso tatsächlich für das Talent, das die haben. Aber gut. Schauen wir kurz auf heute. Heute stehen drei Spiele wieder an. Es sind quasi die ersten Spiele der zweiten Runde. Kroatien spielt gegen Albanien.
Klare Sache.
Klare Sache für Kroatien.
Ja, auf jeden Fall. Wobei die aber auch schon zu alt sind. Kroatien sind definitiv über den Zenit. Modric und Co.
Ich bin gespannt, weil Albanien ist so eine Wundertüte für mich. So, ja, das stimmt, wenn die einen richtig guten Tag erwischen und einen Lucky Punch machen. Aber rein vom Spielerischen her ist es Kroatien. Brauchen wir nicht weiterhin. Und dann haben wir um 21 Uhr noch Schottland gegen die Schweiz. Mein Tipp wäre ganz klar die Schweiz, nach dem, was wir gesehen haben im Öffnungsspiel.
Ja, jein. Also ich schätze die Schotten jetzt nicht so schwach ein, wie es... Also ich glaube, dass die Schotten jetzt nicht so super schwach waren gegen uns. Ich glaube, dass wir so gut waren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die Schotten mal jetzt zwei Tage lang richtig im Training Gas gegeben haben, Kondition
geblockert haben.
Nee, dass sie dann, wenn die voll kämpfen und wenn die sich reinhängen, dann könnte was gehen. Aber Schweiz ist schon der absolute Favorit in dem Spiel, also da bin ich bei dir.
Und dann habe ich eins übersprungen, nämlich das Spiel um 18 Uhr.
Ist da noch eins, echt?
Deutschland gegen Ungarn.
Ja.
Also wartest du da?
Ja, 3-0, mein Tipp. Also wir werden Europameister, also definitiv. Also das, ich habe das tatsächlich schon vor dem...
Du hast ja schon getippt und so kommt's.
Nee, ich habe es schon vor dem ersten Spiel gesagt, wirklich. Ich bin da absolut positiv. Ich bin da euphorisch und mir ist ja jetzt eben nach dem Spiel gegen Schottland, hat es immer geheißen, ja, die Schotten waren jetzt nicht so toll und die haben die Deutschen spielen lassen. Ja, jein, die haben ein richtig gutes Spiel seit, also wie lange haben wir denn gebraucht, dass wir wieder gute Spiele der Nationalmannschaft hatten? Und der Nagelsmann, der hat jetzt eine super Truppe beieinander, der hat die gepusht, die haben wirklich ein mitreißendes Spiel geliefert und ich bin überzeugt davon, dass Mannschaften durch solche Ereignisse, durch solche guten Leistungen dann auf einer Welle durch so ein Turnier durchgehen. Also sowohl im Positiven als auch im Negativen. Mhm. Die letzten Turniere hatten wir immer das Problem, dass das Auftaktspiel ja eher nicht so toll war und das hat man dann gemerkt, die darauffolgenden Spiele. Aber jetzt sind wir wieder auf der Welle, wie wir 2014 waren, wie wir 1990 waren. Das läuft. Also wir putzen die Ungarn weg und wird also, schwerer gegen Schottland, aber...
Genau, also das wollte ich gerade sagen, ein bisschen härter wird es werden. Aber prinzipiell, und das ist selten bei mir, teile ich deinen Optimismus, was die deutsche Mannschaft angeht. Und das liegt jetzt weniger daran, dass sie das Auftaktspiel gewonnen haben, sondern mehr in der Art und Weise, wie sie das begründet, wie sie das Auftaktspiel gewonnen haben. Aber gut, dann sind wir uns da einig. Dann freuen wir uns auf die Spiele, die heute noch so anstehen. Natürlich genauso wie auf die Spiele der nächsten Tage. Und würde sagen, jo, lass uns gut sein für heute.
Ist klar.
Danke dir. Ciao.
Ciao.